Danke vielmals, Marlis. Ich glaube, sind alle wach mit dieser guten Einführung. Als ich heute Morgen die Stegen abgekommen bin nach dem Anlegen, hat Roman meine Bluse angeschaut und hat gesagt, du bringst heute deine Botschaft auf den Punkt. Ich hoffe es. Ich habe für meine Predigt heute Morgen eine Heilungsgeschichte gewählt. Eine Heilungsgeschichte aus dem Markus-Evangelium. Die Heilung von der blutflüssigen Frau. Aus dem Markus 5. Und ich habe gemerkt im Vorfeld, dass die Predigtvorbereitung relativ umkämpft war. Ich habe gemerkt, schon länger, dass ich gerne mal so eine Heilungsgeschichte ins Zentrum rücken würde. Und gleichzeitig ist mir bewusst worden, es ist ein heisses Pflaster. Fällt mir gar nicht so leicht. Die Heilungsgeschichten sind wichtig. In den Synoptikern, also in den drei Evangelien von Matthäus, Markus und Lukas, machen die Heilungsgeschichten rund ein Viertel von allen Berichten über das Wirken von Jesus aus. Also das öffentliche Wirken, in dem öffentlichen Wirken sind Heilungen von Jesus ein ganz zentraler, wesentlicher Bestandteil von seinem Dienst. Und wenn wir es vergleichen mit dem Alten Testament, dann fällt auf, dass wir mehr als 10-mal so viele Heilungs- und Wunderberichte lesen, als eben im Alten Testament. Das heisst, Heilungsgeschichten, die sind wesentlich, die sind wichtig. Und gleich habe ich persönlich eine ziemliche Ambivalenz gespürt. Oder spüre sie immer noch. Eine Ambivalenz diesen Heilungs- und zum Teil sogar Auferweckungsgeschichten gegenüber. Manchmal kommt es mir ein bisschen vor oder geht es mir ein bisschen so, wie wenn ich das Gefühl hätte, es wäre fast einfacher, wenn diese Geschichten nicht in der Bibel würden stehen. Es wäre fast einfacher, wenn Jesus nicht so geheilt hätte. Warum? Weil das eine Erwartungshaltung weckt. Weil das eine Sehnsucht weckt, einmal zumindest in meinem Leben, von dem auch mehr zu sehen. Heute auch mehr zu sehen. Und dann erlebe ich die Kluft zwischen diesen Wundern damals und meinem Erleben heute, dann manchmal als recht schmerzhaft. Da wünschte ich eben, dass ein bisschen Licht hineinkommen würde, weil das ein Spannungsfeld ist für mich. Ein Aushalten, dass auch nach dem Erlösungswerk von Jesus, nach seinem Tod und seiner Auferstehung, Krankheit und Tod immer noch zu unserem irdischen Dasein dazugehören. Da ist also einerseits eine Faszination und irgendwo auch eine Ermutigung in diesen Heilungsgeschichten und andererseits eine Sehnsucht und manchmal auch eine schmerzliche Realität. Wir erleben oft keine Wunder oder Wunder eben nicht so, wie wir es uns wünschen würden. Ich erlebe das fest auch in meinem Beruf als Psychotherapeutin, wo so viel Aushalten Teil von meinem Job ist, wo so vieles nicht einfach gelöst wird mit einem Schalter. Oder wir können auch Pandemiesituationen nehmen, Corona. Auch da ist es einfach eine Dimension, wo wir drinnen sind und wo wir merken, Gott greift nicht einfach ein. Es ist nicht einfach etwas Wundersames im Gang. Ich glaube, dass der Text, die Geschichte von der blutflüssigen Frau, uns einlädt zum Glauben. Und Glauben, das habe ich schon mehrfach gesagt, bedeutet für mich Umdenken. Meine Vorstellungen loslassen und immer wieder lernen vertrauen. Darum lade ich euch ein, heute Morgen euch einzulassen, diesen Text zu euch zu reden und euer Herz auch dafür zu öffnen. Wir hören jetzt die Geschichte und zwar aus der Hörbibel. Wir hören Markus 5, 21 bis 43. Und ihr werdet sehen, es sind zwei Geschichten, die hier berichtet werden. Es ist eine sogenannte Schachtelgeschichte. Zwei Geschichten sind ineinander verwoben. Das ist eine Spezialität von Markus. Das findet sich in seinem Evangelium mehrfach. Und wir werden heute aber die blutflüssige Frau ins Zentrum rücken. Und der Jairus und seine Tochter, die kommen nur am Rand vor.
Und als Jesus wieder herübergefahren war im Boot, versammelte sich eine große Menge bei ihm und er war am See. Da kam einer von den Vorstehern der Synagoge mit Namen Jairus. Und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach:
Meine Tochter liegt in den letzten Zügen. Komm doch und lege deine Hände auf sie, damit sie gesund werde und lebe.
Und er ging hin mit ihm. Und es folgte ihm eine große Menge und sie umdrängten ihn. Und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit 12 Jahren und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt. Und es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war noch schlimmer mit ihr geworden. Als die von Jesus hörte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich:
Wenn ich nur seine Kleider berühren könnte, so würde ich gesund.
Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes, und sie spürte es am Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, und wandte sich um in der Menge und sprach:
Wer hat meine Kleider berührt?
Und seine Jünger sprachen zu ihm:
Du siehst, dass dich die Menge umdrängt und fragst, wer hat mich berührt?
Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr:
Meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage.
Als er noch so redete, kamen einige aus dem Hause des Vorstehers der Synagoge und sprachen:
Deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du weiter den Meister?
Jesus aber hörte mit an, was gesagt wurde, und sprach zu dem Vorsteher:
Fürchte dich nicht, glaube nur.
Und er ließ niemanden mit sich gehen als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und sie kamen in das Haus des Vorstehers, und er sah das Getümmel und wie sehr sie weinten und heulten. Und er ging hinein und sprach zu ihnen:
Was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft.
Und sie verlachten ihn. Er aber trieb sie alle hinaus und nahm mit sich den Vater des Kindes und die Mutter und die bei ihm waren und ging hinein, wo das Kind lag, und ergriff das Kind bei der Hand und sprach zu ihm:
Talitha kum.
Das heißt übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war aber 12 Jahre alt. Und sie entsetzten sich sogleich über die Maßen. Und er gebot ihnen streng, dass es niemand wissen sollte, und sagte, sie sollten ihr zu essen geben.
Wir haben hier innerhalb von ein paar wenigen Versen 2 Geschichten und ziemlich viel, wo abgeht. Dass die Geschichte so dasteht, die Geschichte der blutflüssigen Frau, in diesem Kontext, das ist etwas Besonderes. Ich bin ziemlich schnell mal über die Tatsache hineingestolpert, dass in dieser Geschichte eine ungewohnte Priorität ist. Dass der Bericht nämlich überhaupt dasteht, überhaupt in der Bibel aufgeführt wird, das ist aus meiner Sicht fast schon wie ein erstes Wunder. Dass Männer geheilt worden sind, dass Männer im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen, in der Antike, zur Zeit von damals, das ist okay, das ist völlig normal. Das ist das, was zu erwarten ist. Nicht so aber, dass da eine Frau so ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt. Und es ist nicht irgendeine Frau, sondern wir können davon ausgehen, dass es eine alleinstehende Frau ist, weil sie nämlich aufgrund von ihrem Leiden auch nicht hat können heiraten, keine Kinder hat können haben. In der Antike werden die Frauen, wenn überhaupt, dann in ihrer Rolle als Ehefrau und als Mutter erwähnt. Alleinstehende Frauen haben keinerlei Bedeutung. Das ist das eine, was es speziell macht, dass wir von dieser Frau berichtet bekommen. Und das andere ist noch, um was es geht, nämlich, dass es um Blutfluss geht, um ein typisches Frauenleiden. Es ist eine Krankheit, die im Judentum verbunden ist mit Unreinheit. Und entsprechend löst die Krankheit Ekel und Abscheu aus. Es ist ein Tabuthema innerhalb der Gesellschaft, fast ähnlich wie Aussatz. Und trotzdem wird diese Geschichte berichtet in der Bibel. Die Heilung von einer Frau und von einem Frauenleiden. Und das ist schon mal bemerkenswert. Spannend ist, dass wenn wir schauen im Perikopenplan der Landeskirche, also in dem Plan, wo festgelegt wird, an welchem Sonntag welches Thema im Zentrum stehen soll und predigt werden soll, das sind über 50 Texte im Jahr aus dem Alten und aus dem Neuen Testament, im Perikopenplan der Landeskirche taucht diese Geschichte auch nicht auf. Das heisst, das wird weggelassen. Wir können sagen, das Thema wird umgangen. Vielleicht bis heute. Und entsprechend ist es so, dass es ganz wenig Predigten gibt über diese Frau und ihr Schicksal. Und mich hat es schon mal sehr berührt, dass Gott offenbar die Begegnung von dieser Frau mit Jesus wichtig ist. Dass ihm das Thema, so ein scheinbar komisches und unangenehmes Thema, genug wichtig ist, dass es bei ihm eben keine Tabus gibt. Eine zweite Beobachtung, die ich gemacht habe, müssen wir jetzt weiter, danke, ist nicht nur, dass da eine ungewohnte Priorität ist, sondern eine Art auch eine ungerechte Priorität. Weil wir haben es gesehen in dieser Geschichte, eigentlich geht es um einen Jairus. Es geht um ihn und seine Tochter. Das heisst, wir haben irgendwie Verständnis, wir haben grünes Licht für den Jairus und sein Anliegen, wo da kommt, es eilig hat, weil es um Leben und Tod geht, wo bangt um das Schicksal von seiner Tochter. Das kommt uns nach. Und umso mehr irritiert es dann einerseits, dass es so viele Menschen hat um Jesus herum und das Vorwärtskommen entsprechend wahrscheinlich gar nicht so einfach war. Und dann vor allem, dass Jesus sich von einer scheinbar zufälligen Berührung so aufhalten lässt, ablenken, dass er bleibt stehen und dieser Frau Gehör schenkt. Wir lesen davon oder haben es gehört, dass sie ihm die ganze Worte erzählt hat. Jetzt können wir uns vorstellen, die Frau war nicht erst 3 Tage krank gewesen. Es sind 12 lange Jahre gewesen. Entsprechend stelle ich mir vor, dass die Frau den Bericht nicht innerhalb von 5 Minuten erledigt hat, sondern dass das Fei ein kleiner Bericht wurde von ihren vielen Leidensmomenten, von diesen Begegnungen mit Ärzten, von diesen vielen Enttäuschungen. Und das in einem Moment, wo Jesus dringend gebraucht wird, beim Jairus und seiner Tochter. Irgendwie ist da die Reihenfolge verkehrt. Irgendwie dünkt es einem ungerecht, dass Jesus einer chronisch kranken Frau, die ja jetzt gut noch einen Tag oder 2 mehr warten könnte, Priorität gibt vor dem Akutfall. Mir ist bewusst worden, das ist so ein bisschen wie eine ethische Frage, die hier anklingt. Welches Leben ist denn schützenswert? Welches Leben hat mehr Wert? Welches Leben hat Priorität? Und da sind wir vielleicht gerade auch wieder ein Stück weit in unserer eigenen Zeit, wo wir drinnen stecken. Ja, wer bekommt denn zuerst die Impfungen? Oder wenn es um Spitalbett geht und Plätze auf der Intensivstation, wer hat denn da Zugang? Die Frage nach dem schützenswerten Leben und nach den Prioritäten, die ist vielleicht gar nicht so weit weg. Ich habe gemerkt, dass da in diesen Rahmenbedingungen bereits das erste Mal das Evangelium durchleuchtet. Wir erfahren nämlich in dem Moment, in dieser Schachtelgeschichte, wer Gott ist und wer wir in Jesus sind. Jeder Mensch zählt. Das wird in dieser scheinbar unerwarteten und unfairen Begegnung von Jesus mit dieser Frau deutlich. Jeder Mensch zählt. Und die Geschichte erzählt davon, dass Gottes Liebe sich eben nicht von unserer Logik, von unseren menschlichen Überlegungen und Erwartungen behindern lässt. Dass Gott keinen Unterschied macht, dass seine Liebe keine Grenzen kennt. Das beschreibt Paulus im Galater 2, 28. Jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid. In Jesus Christus seid ihr alle eins. Jeder Mensch zählt. Und dann bleibt Gott Gott. Das ist der zweite Aspekt, der mir hier wichtig geworden ist. Oft entspricht Gottes Handeln oder auch sein Nicht-Handeln ja nicht unseren Erwartungen. Unsere Ideen und seine Pläne, die sind längst nicht immer deckungsgleich. Und das macht Gott auch zu einem Thema. Im Jesaja 55, 8 bis 9 sagt er über sich: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken. Gott bleibt Gott und seine Pläne haben Priorität in dieser Geschichte, damals, aber auch heute in unserer Lebenssituation. Es geht um seinen Heilsplan, den wir nicht durchschauen. Der Text aus Jesaja, der hat vielleicht ein bisschen beides. Der hat etwas Tröstliches, dass wir uns Gott dürfen anvertrauen in seiner Grösse. Aber er hat auch etwas Irritierendes, etwas, wo wir uns vielleicht dagegen auflehnen, dass das eben immer wieder so ein schmerzliches Spannungsfeld werden kann. Ich möchte jetzt mit euch den Text in zwei Schritten noch mal anschauen und ein paar weitere Gedanken mit euch teilen. Markus 5, Verse 21 folgende. Und als Jesus im Boot wieder ans andere Ufer gefahren war, versammelte sich eine große Menge bei ihm und er war am See. Da kam einer von den Vorstehern der Synagoge mit Namen Jairus. Und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach: Meine Tochter liegt in den letzten Zügen. Komm und lege ihr die Hände auf, dass sie gesund werde und lebe. Und er ging hin mit ihm. Und es folgte ihm eine große Menge und sie umdrängten ihn. Und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit 12 Jahren und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt. Und es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war nur schlimmer geworden. Da sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand, denn sie sagte sich: Wenn ich nur seine Kleider berühre, so werde ich gesund. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes und sie spürte am Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. In diesen beiden Geschichten vom Jairus und von dieser Frau gibt es Gemeinsamkeiten, Parallelen. Es geht in beiden Geschichten um Krankheit und um Not, die in der Krankheit entsteht. Es geht in beiden Geschichten um Frauen, was eben bemerkenswert ist. Und es geht in beiden Geschichten um die Zahl 12. Wir hören von 12 Jahren, wir haben hier ein Mädchen auf der einen Seite, auf der Schwelle zum Frauwerden mit 12, heiratsfähiges Alter im Judentum. Und auf der anderen Seite eine Frau, die 12 Jahre gelitten hat. Genau so lang, wie das Mädchen schon gelebt hat. Nebst diesen Gemeinsamkeiten gibt es aber auch eindrückliche Unterschiede. Und diese Unterschiede, habe ich das Gefühl, die zeigen eben genau etwas von dem auf, dass Gott jedem Mensch wichtig ist. Der Synagogenvorsteher Jairus, der wird hier namentlich erwähnt von Markus. Es ist offensichtlich klar, der Mann ist bekannt. Ganz im Gegensatz dazu unsere Frau. Die wird nicht beim Namen genannt, die erscheint als Unbekannte in dieser Geschichte. Während der Jairus im Zentrum der Gesellschaft steht, auch bedingt durch seine Stellung als Synagogenvorsteher, die er Ansehen hat, können wir davon ausgehen, dass die blutflüssige Frau ganz am Rand der Gesellschaft war. Er ist reich. Wir hören von seinen Dienern unter anderem. Die Frau, die hat zwar mal einen gewissen Wohlstand gehabt, aber wir lesen davon, dass im Verlauf von diesen vielen Jahren sie alles verloren hat, dass sie verarmt ist und jetzt mittellos dasteht. Der Synagogenvorsteher Jairus, der kommt als Fürsprecher, der setzt sich ein für seine Tochter. Die Frau hat niemanden, der sich um sie kümmert oder sich für sie einsetzt. Sie hat auch nicht drei Freunde, die sie durch ein Dach ablehnt. Die ist auf sich allein gestellt. Ein weiterer Unterschied ist, dass der Jairus Vater ist. Er hat das Lebensziel erreicht. Wir lesen in einem anderen Evangelium, dass die Tochter das einzige Kind war von ihm, aber immerhin, er ist Vater geworden. Bei dieser Frau können wir davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich nicht einmal geheiratet hat wegen ihrer Krankheit. Oder wenn, dass es dann mit der Sexualität schwierig war und auch Unfruchtbarkeit ein Thema war. Ein weiterer Unterschied ist, dass der Jairus öffentlich sich bekennt zu Jesus. Er kommt von vorne. Er zeigt sich. Er bekennt sich öffentlich zu Jesus, während die Frau ganz im Versteckten, von hinten, fast unsichtbar an Jesus herantritt. Es ist wie ein Glaube im Verborgenen. Beim Jairus, seiner Tochter, ist davon auszugehen, dass es um eine akute Krankheit sich handelt, dass sie vielleicht irgendein Fieber hatte, das jetzt gefährlich geworden ist. Bei dieser Frau wissen wir, es ist eine jahrelange chronische Geschichte. Und entsprechend ist für Jairus vielleicht so, wie das ganz naheliegend ist. Jesus ist seine erste Hoffnung. Er geht sofort zu ihm, wo er hört, dass der Rabbi in der Nähe ist und weiss, dass es bei seiner Tochter schlimmer wird. Er geht zuerst zu Jesus. Und bei dieser Frau kommt es mir vor, wie wenn Jesus die letzte Station von einer endlosen Odyssee wäre. Jesus als letzte Hoffnung. Das sind also zwei ganz unterschiedliche Menschen. Und mir berührt sehr, dass Jesus es schafft, auf beide einzugehen, beide abzuholen und für beide individuell da zu sein. Da sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, so werde ich gesund. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes und sie spürte es am Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er wandte sich um in der Menge und sprach, wer hat meine Kleider berührt? Und seine Jünger sprachen zu ihm, du siehst, dass dich die Menge umdrängt und sprichst, wer hat mich berührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Plage, so ein kleines, unscheinbares Wort und es steckt so viel dahinter. Bei dieser Frau, Blutfluss, das hat Konsequenzen gehabt. Wir können davon ausgehen, dass das wie eine Art Dauerregel war, dass die Frau einfach nicht mehr aufgehört hat zu bluten. Entsprechend war es ein unsichtbares Stigma, etwas, das man nicht auf den ersten Blick gesehen hat und wo doch riesige Konsequenzen für ihr Leben hatte. Ich habe es schon erwähnt, im Judentum hat eine Frau während der Menstruation als unrein gegolten. Und wenn die bleibt, wenn das Bluten nicht aufhört, dann hat eine Frau nachher als unberührbar gegolten. Und unberührbar heisst, sie darf mit niemandem in Kontakt kommen, sie darf nie drauf sitzen, sie kann nicht auf ein Schiff oder irgendwo, sie überall eigentlich das unrein macht, wo sie auftaucht. Das hat auch bedeutet, dass sie kultunfähig war, dass sie nicht mehr teilnehmen am religiösen Leben, dass sie ausgeschlossen war von der Synagoge, isoliert und auf sich allein gestellt. Auch da vielleicht gewisse Parallelen zu Covid-19 mit der Isolation. Die Krankheit Blutfluss war eigentlich fast gleichbedeutend wie Aussatz oder Besessenheit. Es hat zum Schlimmsten überhaupt gehört. Und entsprechend war die Krankheit für die Frau mehr als eine Krankheit. Es war ein sozialer Tod, könnte man sagen. Weil im Gegensatz zu anderen Krankheiten, die Mitgefühl und Trost auslösen, hat die das Leiden bei den Menschen Abscheu und Ekel hervorgerufen. Sie ist geächtet worden, sie ist auf sich allein gestellt gewesen. Und wir lesen auch von dieser Odyssee bei den Ärzten. Wir können davon ausgehen, dass die jüdischen Ärzte damals eben nicht so viel Wissen hatten. Es ist viel auch mit Aberglauben verbunden gewesen. Das hat damit zu tun gehabt, dass die Ärzte eben auch aus Angst vor Verunreinigung, vor Unreinheit, sich eben von Kranken und Toten auch ferngehalten haben. Und es hat ganz wenig Wissen gegeben über die körperlichen Zusammenhänge und über die Ursachen von Krankheit. Es hat auch keine Operationen gegeben in der Antike. Das heisst, die Frau hat zwar ganz viele Anläufe genommen, aber sie ist immer wieder enttäuscht worden. Wir lesen davon, es ist sogar noch schlimmer geworden. Die Berührung von Jesus, die Annäherung an Jesus, kommt mir darum vor wie eine Verzweiflungstat. Die Frau hat nichts mehr zu verlieren. Obwohl sie das ja auch nicht dürfte. Sie dürfte nicht in die Menschenmenge hinein. Das ist eben genau eigentlich verboten. Wir können also meinen, dass die Heilung, die dann hier passiert, in dem Moment, wo sie Jesus berührt, das Beste ist, was ihr überhaupt passieren kann. Und ich glaube auch, dass das sehr wichtig war für die Frau. Tatsächlich aber, davon bin ich überzeugt, passiert das Wesentliche, das wirklich Wichtige, das Lebensverändernde erst nach dieser Heilung. Auch da Evangelium pur, wenn wir sehen, wie Jesus reagiert und was für Konsequenzen das hat. Jesus ruft die Frau aus ihrer Anonymität raus, aus ihrer Scham raus. Er ruft sie in die Beziehung, in Kontakt mit ihm. Die Frau wird sichtbar in dem Moment. Sie bekommt ein Gesicht und damit verbunden auch wieder eine Würde. Es ist alles andere als selbstverständlich, dass Jesus sich da Zeit nimmt. Das ist eine riesige Auszeichnung, eine riesige Wertschätzung. Statt sie zu beschämen, schenkt er ihr Zeit, er schenkt ihr ein Ohr. Jesus ermöglicht ihr, die ganze Wahrheit zu sagen. Er ermöglicht ihr, ans Licht zu kommen, gehört zu werden. Und dass das öffentlich passiert, ist ganz wichtig, weil dann gibt es nämlich Zeugen. Der öffentliche Akt, der hier passiert, der führt zu einer Rehabilitation, zu einer Integration, zu einer Wiedereingliederung in die Gesellschaft, weil es Zeugen gibt. Ein weiterer Aspekt, ein kleines Detail, das aber sehr berührend ist, ist, dass Jesus sie mit Tochter anspricht. Ich gehe davon aus, die waren gar nicht weit auseinander vom Alter her. Wir wissen es nicht genau, aber es passt eigentlich nicht so, wenn Jesus sie mit Tochter anredet. Aber es hat eine tiefe Bedeutung, weil er sie da damit wie mit auf eine Ebene stellt, auf die gleiche Ebene stellt mit dieser Tochter vom Jairus. Es ist, wie wenn er ihr würde sagen, schau, du bist genauso wichtig wie am Jairus seine Tochter, die im Sterben liegt. Und wir lesen ja davon, dass die Tochter dann wirklich stirbt und Jesus sie auferweckt. Das ist eben die andere Geschichte. Mir kommt es vor, wie wenn da bei dieser blutflüssigen Frau bereits jetzt eine erste, eine Art Totenauferweckung stattfindet, weil die Frau gesellschaftlich tot war. Es passiert darum viel mehr als eine rein körperliche Heilung. Es passiert Rettung im umfassenden Sinn. Soweit ein paar Gedanken zu dieser Geschichte aus Markus 5. Ich möchte jetzt gerne den Bogen noch mal zum Anfang und zu meinem Unbehagen spannen. Ich habe gesagt, ich habe zögert in der Predigtvorbereitung und das hat damit zu tun, dass wir ein Spannungsfeld haben zwischen damals, den Heiligen damals und unserer Realität heute, die manchmal so eine andere ist. Und ich glaube, dass wir herausgefordert sind, umzudenken. Und das ist gar nicht so einfach, da bin ich selber auch sehr gefragt. Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen unserer menschlichen Erwartung und dem, was Gottes Perspektive ist. Als Menschen haben wir die Erwartung und den Wunsch nach einem unbeschwerten Leben. Das ist legitim, das ist das tiefste menschlich. Wir wünschen uns, dass Krankheit und auch Tod, vor allem das frühe Tod, nicht in unserem Leben existent wären. Wir lehnen uns auf dagegen, weil unser Fokus eben im Hier und Jetzt ist. Wir wollen gerne hier und jetzt in diesem Leben ein gutes Leben haben. Und das ist auch der Grund, warum wir uns so fest nach Heilung ausstrecken. Und ich will nicht sagen, dass das nicht legitim ist, unbedingt. Aber mir ist auch bewusst worden in diesen Vorbereitungen, dass Heilung eigentlich nicht mehr ist als eine gewährte Lebenszeit vor dem sicheren Tod. Es ist wie ein Aufschub. Ein wichtiger Aufschub, definitiv, aber es ist ein Aufschub. Und mir ist auch bewusst worden, ganz neu, wie viel Heilung eigentlich passiert. Wenn ich mir die Finger schneide, wenn ich mich vertrampe, wenn irgendetwas nicht gut läuft in meinem Körper, so viel heilt von allein, kommt wieder gut. Und wir haben so eine gute medizinische Versorgung. Es passieren wahrscheinlich viel mehr Wunder, als wir sie wahrnehmen, weil wir sie vielleicht wie nicht gleich gelten lassen. Menschliche Erwartung, ein unbeschwertes Leben und Heilung wäre dort eigentlich gebucht. Das würden wir uns wünschen. Und ich glaube, dass aber die göttliche Perspektive wirklich eine andere ist, dass es eben darum geht, dass wir mit Gott leben, dass es ein Leben mit Gott darf sein, das mit Gott gestaltet ist. Er sichert uns Beistand und Trost zu in der Not. Aber was noch viel wichtiger ist, das ist das Ostergeschehen, das liegt ja jetzt noch nicht lange zurück, Ostern. Wir dürfen Erlösung erfahren von Sünde und wir sind rausgerufen worden aus dieser Schuld und Scham. Gottes Fokus ist die Ewigkeit und entsprechend geht es ihm mehr als um Heilung, ihm geht es schlussendlich ums Heil, um die Rettung, um die ewige Gemeinschaft mit Gott. Ich habe mir immer wieder gemerkt, dass ich mir manchmal gewünscht hätte, ich hätte zur Zeit von Jesus gelebt, ich hätte das wirklich miterlebt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dann wäre der Glaube einfacher. Und dabei vergesse ich aber, was nach diesen ganzen Heiligen, nach all diesen Wundern passiert ist, und zwar am Kreuz. Und das Kreuz ist auf den ersten Blick wirkt es nicht so wundersam, aber es darf uns neu bewusst werden, dass dort eigentlich das grösste Wunder passiert ist, was wir uns vorstellen können. Ich habe kürzlich eine Predigt gehört von Andreas Schäfer und er hat das dort sehr dramatisch und sehr eindrücklich herausgestrichen. Er sagt, was hilft uns der Bergprediger, wenn er nicht ans Kreuz geht? Was hilft uns der Sturmstiller, wenn er nicht ans Kreuz geht? Was hilft uns der Brotvermehrer, wenn er nicht ans Kreuz geht? Was hilft uns der Totenerwecker, der Kinderköpfestreichler, der Krankenheiler? Was hilft er uns, wenn er nicht ans Kreuz geht? Der Teufel muss weg. Das Böse muss weg. Die Sünde muss weg. Der Tod muss weg. Und das geht nur durch das Kreuz. Das Kreuz, Jesu Tod und Auferstehung, ist das grösste und endgültigste Wunder, das es eigentlich in unserer Nachfolge gibt. Wir brauchen mehr als Heilung. Wir brauchen Rettung. Und darum möchte ich mich und auch euch einladen, lasst uns doch mitten in allen Fragen und Spannungen nicht vergessen, was am Kreuz passiert ist. Nämlich, dass die Schuldfrage ein für alle Mal geklärt ist, dass die Scham ein für alle Mal beseitigt ist. Wir sind mit Gott versöhnt. Paulus schreibt im Römer 8 folgendermaßen: Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der in Jesus Christus Leben bringt. Es geht um so viel mehr als um Heilung. Und damit möchte ich nicht sagen, dass Heilung nicht wichtig ist. Ich weiss es. Ich habe in meinem nächsten Umfeld Situationen, wo ich mitringe und wo ich mitleide, dass Heilung nicht passiert, seit Jahrzehnten nicht passiert. Heilung ist wichtig. Sehnsucht nach Heilung ist legitim. Und auch das Gebet um Krankenheilung macht Sinn. Das unbedingt. Aber, wenn wir es im Römer 8, 35 bis 39 lesen, gibt es mehr als Heilung. Rettend ist nur das Heil. Und da wird uns zugesichert, nochmal von Paulus, was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Was möchte ich dir mitgeben heute Morgen? Du zählst. Ich hoffe, dass das deutlich ist worden in dieser Geschichte. Du zählst. Deine Geschichte, deine Not, dein Weg berührt Jesus. Du darfst dich ihm zumuten, dich ihm anvertrauen mit deiner ganzen Wort. Darfst du ans Licht kommen. Du darfst dich darauf verlassen, dass keine Situation in deinem Leben die Liebe von Gott zu dir in Frage stellt. Und wenn du mit Jesus lebst, dann bist du gerettet und treit, auch dann, wenn kein Wunder geschieht oder scheinbar kein Wunder geschieht. Ich bete. Danke, Jesus, dass du dich hast aufhalten damals in dieser Menschenmenge. Dass du gespürt hast, was abläuft und gespürt hast, dass da ein Mensch mehr braucht als nur eine Heilung. Danke für das Sehen von dieser Frau und dass du ihre Würde zurückgegeben hast und ihr mit Annahme begegnet bist und dass wir in dem Sinne auch wissen dürfen, du begegnest auch uns so. Wir haben alle Platz, jeder von uns ist wichtig in unseren ganz eigenen Geschichten, in unseren individuellen Lebenswegen. Du siehst uns, du siehst jedes Einzelne. Danke, dass du so viel mehr parat hast für uns, als wir denken können. Und dass du aber auch weißt, dass wir immer wieder in diesem Spannungsfeld innen sind, dass wir Ideen haben und Wünsche und Sehnsüchte, wie dann unser Leben müsste laufen oder wie es uns müsste gehen, damit wir sicher sein können, dass du gut zu uns schaust. Das ist so ein Spannungsfeld. Immer wieder müssen auszuhalten, auch dass deine Wege manchmal so anders sind und dass es oft nicht so läuft, wie wir es uns würden denken. Aber ich möchte dir von mir her einfach wirklich zutrauen, dass du es im Griff hast, dass du souverän bist, dass deine göttliche Perspektive verhält, deine göttlichen Prioritäten. Ich möchte darum auch immer wieder einwilligen in deinen Willen, auch dort, wo es mir schwerfällt. Und ich bitte das für uns alle, dass du uns hilfst, dort, wo wir auf Heilung warten oder sonst auf ein Eingreifen in unserem Leben, in einer Notsituation, dass du uns hilfst, dass wir dir zugewandt bleiben, dass wir unsere ganze Worte mit dir teilen, uns zeigen, mit dir in Kontakt kommen, dass du uns aber auch hilfst, damit umzugehen, wenn du vielleicht nicht so eingreifst, wie wir es uns vorstellen, dass wir gleich dranbleiben und uns dreht wissen von deiner Liebe. Ich möchte dir bitten, dass du uns begleitest und möchte dir danken, dass du es gut meinst mit uns. Amen.